Diese Serie lautet Der Weg zur Erlösung. Wenn die Folie mal jetzt kommt. Gut. So, wir wollen jetzt in diesem Monat insgesamt 6-mal inklusive Karfreitag und Ostersonntag anhand Gottes Plan für unser Heil, so die Heilsgeschichte, von Anfang an bis zur Vollendung, das, was Gott auf dem Herzen hat. Ja? Weil die ganze Geschichte, diese Erlösungsgeschichte, konzentriert sich natürlich da, wie wir jetzt in diesem Bild sehen, das Opfertod Jesu Christi am Kreuz. Das ist das Hauptereignis. Sein Tod, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Und wir wissen, das ist ja noch nicht zu Ende. Er kommt bald wieder, um uns seine Braut heimzuholen. Ne? Ist doch klar. Warum ist das so? Warum ist das so wichtig? Weil Vergebung unser größtes Bedürfnis ist. Dein größtes Bedürfnis ist nicht Selbstverwirklichung, ein Häusle oder 3-mal im Urlaub fahren, ist alles nett, alles schön, gönne ich dir. Aber dein, mein, unser allergrößtes Bedürfnis ist Vergebung von unserer Schuld. Und das Schönste ist, Gottes größte Errungenschaft ist auch Vergebung für unsere Schuld und Sünden. Das, was er vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. So, ein größter Bibelgelehrter namens William Evans sagt einmal, du kannst die Bibel überall anschneiden, in Anführungsstrichen, und du wirst sie bluten sehen. Was meint er damit? Das Sühneopfer Gottes ist von Anfang an bis zum Schluss. Kannst du überall sehen. Das Buch im Alten Testament deutet darauf hin auf das Kreuz. Im Neuen Testament schaut zurück auf das vollbrachte Werk Jesu am Kreuz. Das ist ein monumentalisches Ereignis, was Gott wirklich lange bevor die Welt da ist, hat Gott das alles schon geplant. Das ist unglaublich, oder? Offenbarung Kapitel 13 bezeichnet Johannes, Jesus ist das Lamm, das was? Vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde. Bevor diese Erde gab, hat Gott Jesus, seinen Sohn, als Lamm, das vor Grundlegung der Welt geopfert wurde. Das ist für mich, passt in meinem Krebs hier oben nicht. Interessant, in der Geschichte, als Jesus mit diesen zwei Jünger nach Emmaus laufen. Die haben nicht gesehen, wer Jesus ist. Die waren komplett in ihrer tiefen Trauer, dass Jesus sie tadeln musste. Oh, ihr Unverständigen und langsam zum Verstehen im Herz. Und dann, Jesus legte die 5 Bücher Mose, die Propheten, also das heißt, das gesamte Alte Testament, Jesus eröffnete ihnen das Verständnis, dass das Lamm, also das, der Sohn Gottes, muss leiden, muss sterben, damit wir zurück zu Gott kommen können. Er geht von dem Stammbaum her schon gleich mit Adam und Eva angefangen, ja, 5. Buch Mose, durch die Propheten hindurch, das gesamte Alte Testament, zeigte er, warum und wie Christus leiden musste. Das ist eine spannende Geschichte und so wollen wir, wie gesagt, diese blutige Spur verfolgen. Und heute wollen wir das Haupt, wir haben nur einen Vers heute. 1. Mose Kapitel 3, Vers 15. Aber ich möchte vorher den Rahmen geben. 1. Mose 1 und 2 kennt ihr. Was Herrliches, Schöpfungsgeschichte, Gott erschafft diese Welt. Alles super, alles wunderschön. Aber es gab eine sogenannte besondere Klassifizierung von Wesen, die nicht so direkt bezeichnet, aber ist mit im Spiel. Die sogenannte Engel. Die bin ich. Aber dann kam diese Wesen und entwickelten eine Strategie, um Fluch auf Erde zu bringen. Stimmt's? Der erste Mann, die erste Frau, Adam und Eva nennen wir hier bezeichnet in Hebräischen, dass sie verführt wurde und wurde Nachfolger Satans anstatt Nachfolger Gottes. Und dann wachen sie oder haben sie eine Erkenntnis, dass sie nackt waren und haben dann sich versteckt. Und Gott gab ihnen Kleider. Aus was? Aus Tierfell. Das heißt, da ist das erste Blutopfer schon gegeben. Um sie zu bedecken. Und aus seiner Gnade, Gott haben dann die beiden aus dem Garten vertrieben, damit sie nicht in diesem Zustand ewig leben, wenn sie dann Frucht von dem Lebensbaum nehmen. So, das ist die Rahmenbedingung, die wir jetzt vorfinden. Gott erschuf die Welt, alles schön. 7-mal sagt Gott alles gut. Bis er dann alle sagt, oh, nur eines ist nicht gut. Was ist das? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, preis dem Herrn. Und Gott hat dann die Frau geschaffen aus dem, was wunderschön ist. Und dann lesen wir, wie gesagt, diesen Sündenfall, Kapitel 3. Was ist Gottes Plan jetzt, um diese gefallene Schöpfung zu retten? So, aus diesem Kontext möchte ich nicht nur Vers 15 lesen, sondern ab Vers 8 lesen. Und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn Gottes mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Und er sprach, wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwas von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe? Du solltest nicht davon essen. Da sagte der Mensch, die Frau, die du zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Die Frau war's. Kennt ihr, ja? Immer so, die Frau war's. Die Frau, die du mir gegeben hast, die, ich bin. Und der Herrgott sprach zu der Frau, was hast du getan? Und die Frau sagte, die Schlange war's. Die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Und der Herr Gott sprach zur Schlange, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalen. Soweit Gottes Wort. Und wir werden nur aus dieser einen Vers 5 Punkte anschauen. 5 Realitäten, die wir hier betrachten. Erstens, es wird Konflikt geben. Beachte das Wort Feindschaft hier. Ich werde Feindschaft setzen. Das ist ein Konflikt. Ja, es gibt Stress. Ja, eine Feindseligkeit, eine Fehde. Ja, wird hier ausbrechen. Krieg wird hier geben. So, drücken wir hier eine kurze Pause-Taste. Ja. Die Schöpfung, wie gesagt, alles so gut. Und dann kam diese schlechte Dinge passieren. Und die Frage ist, wer ist diese Schlange? Klar, weil im Hebräischen ist diese Kreatur ist eigentlich was Besonderes. Naash im Hebräischen bedeutet eigentlich der Leuchtende. Der Leuchtende. Und so wie ein Star, ne? So wie, ja, der leuchtet, so wie ein Star. Offenbarung Kapitel 12, Vers 9 sagt hier, es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und sein Engel wurde mit ihm geworfen. Und Jesus sagt, ich sah den Teufel wie ein, was? Blitz fallen. Und Jesus zitiert genau das hier, was damals passierte. Die Rebellion von Satan. Es gibt zwei Kapitel in der Bibel, Hesekiel Kapitel 28 und Jesaja 14. Ich habe schon mal darüber gesprochen, wie dieser Morgenstern, wie Luzifer gefallen ist. Und ihr merkt, ne, der Star, der Morgenstern, möchte nicht nur Star bleiben, er möchte der Regisseur sein. Er möchte plötzlich hier das Sagen haben. So, 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 so. Fünfmal sagte er, ich will. Bis dato war alles gut, weil es gab nur einen Wille. Der Wille Gottes. Und alles war schön. Bis dann der gefallene Engel hier, der Star, wollte unbedingt Regisseur werden und sagt, I did it my way. Ja. Plötzlich hier möchte er das Sagen haben. Und dieser Konflikt beginnt. Und es war nicht nur plötzlich nur ein Konflikt zwischen einem Wesen mit Gott. Er hat geschafft, ein Drittel der Engelsheere gegen Gott zu rebellieren. Dämonen, gefallene Engel ist dann diese ein Drittel. Und Paulus beschreibt, dass diese gefallene Wesen ist so gut organisiert, dass sie Ranking haben, so Rang. Da lesen wir in Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, Mächte, Weltbeherrscher, diese Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. So ist alles perfekt organisiert. Diese gefallene Engel. Und die Erde wurde seine Domäne. Ja, 1. Mose Kapitel 3, der Sündenfall ist der dunkelste Tag der Menschheitsgeschichte. Sehen Sie? Weil hier ist plötzlich die Virussünde in die Blutbahn der gesamten Menschheit reingekommen. Apostel Paulus sagt folgendes, darum wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, hier 1. Mose Kapitel 3, und durch die Sünde der Tod, so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Sündenfall. Der traurigste Tag der Menschheitsgeschichte. Ein einziger Akt des Ungehorsams. Und dieser Sündenvirus hat uns alles verscheucht. Es wird also einen Konflikt geben. Hier ist der Konflikt. Zweitens, es wird ein anhaltender Konflikt geben. Es ist nicht nur ein Konflikt, sondern ein anhaltender. Lesen wir nochmal. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, ja, zu der Zeitpunkt zwischen Satan und Eva. Und jetzt kommt aber zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Und was bedeutet das? Ja, dass die Menschen Angst haben oder hassen Schlangen. Also, ja, und dann die Schlangen haben auch Angst vor Menschen. Ja, nicht nur das, sondern es ist eine Prophezeiung, eine geistliche Komponente. Ja, Es wird einen ständigen Konflikt geben zwischen den Menschen, die Gott lieben, und auch zwischen Satan und seinen Schar. Und du merkst natürlich auch bei deiner Arbeit, die Welt ist nicht deiner Meinung. Stimmt's? Ist auch gegen dich und gegen deinen Jesus. Und Apostel Johannes sagt Folgendes: Wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind und dass die Welt um uns herum vom Bösen beherrscht wird. Das ist hier die Situation. Sie glauben nicht an deinen Gott, sie glauben nicht an Jesus. Die Fürsten dieser Welt beherrscht sie. Wir sind im Unterzahl, wir sind Minderheit. Ja? Aber zufälligerweise, diese Minderheit haben recht. Ja? Ja? So, anhaltender Konflikt. Ja? Und jetzt muss ich eure Aufmerksamkeit erregen, weil in den nächsten Minuten möchte ich, dass ihr gut konzentriert und mir gut folgt, weil das ist hier sehr viel Details auch. Und ich sag mal so, wenn du diese Schrift jetzt nicht verstehst, dann schwierig, dann viele Dinge in der Bibel auch zu verstehen. Ich möchte so kurz zusammenfassen. Es gibt Paralleluniversum. Okay? Was meine ich damit? Wir leben in einer Welt, die wir hier physische Realität sehen. Ja, das ist unsere reale Welt. Ja? Wir nehmen das wahr mit unseren 5 Sinnen. Aber es gibt auch eine andere Welt. Die geistliche Welt. Und ich sage mal, das ist die wirklich reale Welt. Viel realer als diese Welt, die wir hier sehen. Und da ist, wo Gott ist, da ist, wo die Engel und diese Geisteswesen, Engel und seine Dämonen. Das ist die Welt, die wirklich auch gibt, die wir leider nicht sehen. 34 von 66 Büchern in der Bibel. Das ist über 51%. Sprich von Engel in der Bibel. 51% der Bibel spricht von Engel. Um genauer zu sein, 103 Mal im Alten Testament und 165 Mal im Neuen Testament. Sprich von Engel. Okay? Engel ist Bote, eine Klasse von Wesen. Erstens körperlos. Ja, deswegen können wir auch sie nicht sehen. Unsichtbar sind sie. Sie sind nicht dem menschlichen Verfall verfallen. Deswegen sind sie ganz anders. Und sie sind auch nicht eingeschränkt von Hindernissen und Beschränkungen, die wir haben. Und deswegen gesagt, hey, durch Sündenfall gibt es diesen Konflikt mit diesem einen Wesen. Und ich habe schon mal gesagt, dass es gibt eine Regel in der Kriegsführung. Du musst wissen, wer dein Feind ist und wie er vorgeht. Und wenn du schon mal glaubst, dass er nicht existiert, dann hat er schon gewonnen. Dass er geschafft hat, dich zu belügen, dass er überhaupt nicht gibt. Ah ja, ist Mythos. Ah ja, es ist Humbug, Märchengeschichte. Dann hat er schon gewonnen. Weil wir wissen, er ist die Quelle aller Bösen. Alle Bösen um uns herum ist er. Und dann gibt es diese Verheißung, die wir vorhin gerade gesehen haben. Dein Nachkommen gegen sein Nachkommen. So, es wird ein Unheilversprechung von Gott gegenüber dem Teufel. Ja? Ihr Nachkommen wird dein Kopf zermalmen. Und du wirst den Fersen zermalmen. Wie soll ich dann mal jetzt kurz erzählen oder sagen? Sag mal so. Wenn ich jetzt zu Olli sagen würde, ich mache sowas nicht, aber es ist nur ein Beispiel. Olli, ich warne dich fairerweise, ja, nach dem Gottesdienst werde ich deinen Kopf. Okay? Mache ich nicht, natürlich nicht. Aber was sagen wir, ja? Ja, gibt es diese Drohung? Und du glaubst das? Es gibt zwei Dinge, die du tun wirst. Entweder du gehst mir aus dem Weg, ja, und ergreifst Ausweichmaßnahmen, um zu entkommen, weil ich hier ein Spinner bin. Oder zweitens, du schlägst zuerst zu, damit diese Drohung nicht zustande kommt. Oder? Was denkt ihr, was der Teufel jetzt macht? Macht er der Erste? Haut er ab? Oder macht er der Zweite? Schlägt er zuerst zu? Was denkt ihr? Er schlägt zuerst zu, um das zu verhindern, dass sein Kopf nicht zertreten wird, oder? So möchte ich jetzt schon von der Bibel her zeigen, warum so ist. Okay? Weil diese Drohung gibt. Er hat Angst, dass der Same von der Frau seinen Kopf zertritt. Also macht er oder trifft er bestimmte Maßnahmen ein. Der erste, was er tat, er versucht, der gerechtere Sohn von Adam umzubringen. Kain hat Abel umgebracht. Okay? Sim? Dachte er, weil er ja der gerechtere ist, dann bestimmt durch ihn dann kommt der Samen. Und wenn er tot ist, dann habe ich gewonnen. Weit gefehlt. Adam erkannte seine Frau und Eva wurde schwanger und gebar wen? Seth. Gott hat auch Ass im Trumpf. Nächstes Beispiel. Satan motiviert Satan hat dann die gesamte Erde dann so verführt, dass die gesamte Erde war so böse, dass Gott keine Wahl hat, als was? Die gesamte Menschheit mit einem was? In einem Flut zu bestrafen. Und er hat dann eine Lösung, indem er eine Familie, Mr. Noah und Mrs. Noah, mit drei Kindern und drei Schwiegertöchtern in einem Arche zu retten. Weiter, Satan motiviert Esau mit diesem Neid, ich bringe meinen Bruder um. Er will Jakob umbringen. Warum? Weil Gott hat Jakob eine besondere Verheißung gegeben. Oder? Nächstes Beispiel. Jakob, die ganze Familie, ist nach Ägypten. Von 70 wurde zu 3 Millionen. Gewinnmacht und Einfluss. Das Pharao beschließt, wir müssen diese Hebräer umbringen. So, ihr Hebamme, wenn die Hebräer Mädchen zur Welt bringen, alles gut. Aber mit den Jungs schmeißen ihn in wohin? In den Nil. Als Futter für, wie heißt das Krokodil aus dem Nil? Es gibt ja dieses Lied. Oh Mann. Was denkt ihr, was Pharao da geplant hat? Was denkt ihr, wenn alle männliche Nachkommen umgebracht wird, damit was? Ja, ja, aber damit kein Same irgendwo weiterlebt. So, Pharao ist hier Agent vom Teufel. Ein ganzes Volk umzubringen, Genozid, ne? Dann gehen wir weiter. Nächste Story. Saul war so dämonisiert, dass er anfing, David zweimal mit dem Speer umzubringen und dann ihn für 10 Jahre verfolgt, um ihn umzubringen. Warum David? Was denkt ihr? Weil Gott ihm versprochen hat, was? Ein ewiges Königreich durch dein Nachkommen. Komm, Erlöser. Nächste Geschichte. Am Palast in Susa, in Persien, ein böser Mann namens Haman wollte ein ganzes Volk vernichten. Dass an einem Tag die gesamte Juden, was denkt ihr, was da geplant ist? Der Teufel versucht, an den Samen der Frau ranzukommen, ihn zu vernichten, schon vorher, bevor er seinen Kopf zermahlt. Als Jesus dann geboren wurde, Herodes der Große war so dämonisiert, dass er dann anfing, Babys unter 2 Jahre zu schlachten. Warum? Weil der König der Könige geboren wurde. Und als Jesus dann in Nazareth las die Prophezeiung, Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir. Und dann, als er das fertig gelesen hat, gesagt, heute ist das erfüllt, was ihr gerade gehört habt. Hier steht er. Was denkt ihr? Dann haben die Juden in Nazareth dann endlich gejubelt und jetzt haben wir unseren Messias, jetzt folgen wir ihm nach. Oder was denkt ihr, was die machen? Die waren so sauer. Und die wollten Jesus von Klippe wegstoßen, um ihn umzubringen. Und jetzt hoffentlich habe ich euch etwas und durch Gottes Hilfe, dass ihr endlich versteht. Hier ist Satan im Spiel, um der Same der Frau umzubringen. Alle Maßnahmen, die er getan hat, von Anfang an bis dahin. Selbst der Teufel hat ja Jesus versucht, du bist doch Gottes Sohn. Von Sinnen vom Tempel, dann geh doch runter, schmeiß dich runter. Gott hat doch versprochen, dich zu fangen und damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Was denkt ihr, was er damals geplant hat? Dass Jesus da selbst umbringt. Von Zinnen vom Tempel herunterspringt. Alle diese Versuche, ein Volk, eine Nation, ein Geschlecht und eine Person im Besonderen zu vernichten. Und ich hoffe, ich kann euch helfen, hier die geistliche Realität hinter einer bestimmten Art von Sünde zu verstehen. Und diese Sünde heißt Antisemitismus. Es ist nicht nur Hass gegen eine Rasse, sondern der Teufel hasst Gott ohne Ende. Wegen dieser Verheißung. Ja? Gottes Erlösungsplan bedroht seine Existenz. Deswegen musste er mit aller Macht dafür tun, damit das nicht zustande kommt. Deswegen hasst er Juden, hasst er Gottes Volk, weil wenn er geschafft hätte, diese Nation umzubringen, wir sind auch als Nation schuldig. Aber Gott in seiner großen Gnade hat uns vergeben. Halleluja. Weil hier Gott, ja, Teufelsplan ist, Gott zu besiegen. Das ist, was er will. Durch all diese Punkte hier, die wir gerade gelesen haben. Die Schlange wollte das Kind töten. Interessant, dass selbst in, ja, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und jetzt komm, das ist jetzt hoffentlich klar. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Er ist ein Singular, oder? Es ist Einzahl. Ja, unmaskulino. Es ist anhaltender Konflikt. Endlich jetzt wissen wir wer. Es wird einen kommen. Ein Er wird kommen, hat Gott hier versprochen. Ja. Bis zu diesem Zeitpunkt wissen wir nicht, wovon Gott spricht. Ja, Nachkommen und Nachkommen, Samen. Es könnte Plural, ja, wir wissen nicht. Aber dann plötzlich hier wird spezifischer, wird klarer. Die Gelehrten, Neutestament-Gelehrte sehen 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 als die erste messianische Prophezeiung. Ja. Es gibt einen Begriff dafür. So, jetzt zuckt mal euer Kugelschreiber, schraubt mal auf, damit ihr dann euer Freunde mal beeindrucken könnt. Es gibt einen Begriff dafür. Der Begriff lautet Proto-Evangelium. 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 ist Proto-Evangelium. Das erste Evangelium. Die Verheißung, dass Gott hier rettet. Schön, ne? Proto-Evangelium. Jetzt habt ihr auch was gelernt hier am Sonntag Gottesdienst. Das ist auch toll, oder? Amen. So, es gibt einen Erlöser, ja, der die Autorität und die Herrschaft des Satans beseitigen und ihn endlich einen tödlichen Schlag geben wird. Wer ist denn dieser Er? Ja? Dieser Same von Eva. Wer ist es? Haben wir vorhin gesagt. Durch die Rettung von dieser einen Familie von 8 Personen, Noah, Frau Noah, die 3 Kinder, Sem, Ham und Japhet, mit den 3 Schwiegertöchter, 8 Personen. Nur einer von diesen 3 Söhnen wird den Samen weitertragen, um diesen Plan Gottes in Erfüllung zu bringen. Wisst ihr, wer das ist? Sam. Aha. Plötzlich ist der semitische Linie ist die Lösung. Nicht von Ham, nicht von Japhet, Sam. Deswegen die semitische. Ja, ich hoffe, hier ist klar. Semitische Rasse, semitische Geschlecht wird das weiterführen. Und dann durch diese Linie von Sem kommt dann eines Tages ein Mann namens Abram. Und Gott hat Abram gewählt. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen. Und durch dich wird was? Die gesamte Familie, diese Erde gesegnet werden. Ha! Und gab ihm diese Verheißung Abraham, nicht deinen ersten Sohn, sondern deinen zweiten werde ich segnen. Manche Leute haben dann Schwierigkeiten mit Gottes Wahl. Ich sage, ja, ich sag salopp jetzt, bist du friss oder stirb. Ich weiß ja nicht, aber Gott hat das so beschlossen. Da muss ich damit leben. Gott hat einfach gesagt, ich, Ismael, ich werde ihn segnen, aber er ist nicht das Kind der Verheißung, sondern Isaak hat Gott so beschlossen. Oder? Und Gott hat dann Isaak, 1. Mose Kapitel 26, gesagt, durch dich und dein Nachkommen wird die ganze Erde gesegnet sein. Und dann Isaak hat zwei Söhne. Und Gott sagt, nicht der erste, sondern der zweite habe ich gewählt. Esau habe ich verworfen, Jakob habe ich ausgewählt. Jakob habe ich geliebt, sagt Gott. 1. Mose Kapitel 28. Durch Jakob, seine Abstammung. Jakob hat 12 Kinder. Und dann hat er gesagt, nicht durch Ruben, seinen Erstgeborenen, auch nicht durch seinen Lieblingssohn Josef, sondern der vierte Sohn namens Judah wird Nachkommen geben. Und die Prophezeiung gesagt, der Löwe, Judah ist wie ein Löwe. Wer ist dieser Löwe von Judah dann später? Bevor das, durch Judah kam irgendwann ein Mann, das ist dann unsere nächste Serie dann, ein Mann namens Boas, der Sohn von einem Prostituierten namens Rahab von Josua. Ne? Und Boas hat dann einen Ruth geheiratet. Und Ruth hat dann ein Kind bekommen namens Obed. Obed hat dann irgendwann einen Sohn namens Jesse. Und Jesse hat irgendwann viele Kinder und der Jüngste heißt David, unser König David. Und Gott hat zu David gesagt, von deiner Linie, von deinem Königreich wird ein ewiges Königreich sein. Und wir wissen dann irgendwann, der Sohn Davids Namen Jeshua, Namen Jesus, geboren. Und du liest, hier ist die rote Faden der Erlösung. Adam, Seth, irgendwann kommt Sem, Abraham, Isaac, Jakob, Judah und so weiter und so fort, David und so weiter und so fort. Und dann kommt irgendwann Jesus. Deswegen, wenn du die erste Seite von Matthäus Kapitel 1, Vers 1 liest, dies ist die Geschichte von Jesus, dem Sohn Josef, der Sohn von David und der Sohn von Abraham und der Sohn von Adam. Jetzt ist klar, wer dieses einen ist, wer dieses er ist. Jesus ist der Held dieser ganzen Geschichte. Amen. Deswegen, warum hier Offenbarung 12, Vers 4 und der Drache stand vor der Frau, der im Begriff war zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Dieser Konflikt, dieser andauernde Konflikt, diese Vorhersage Gottes, diese Auseinandersetzung, die wir sehen, Punkt Nummer 4, es wird eine Konfrontation geben. Ja? Großes Finale, ja, ein großer Showdown von den beiden. Nochmal Vers 15. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das eine ist so tödlich, ja, er wird deinen Kopf zermalmen. Dazu komme ich gleich, Punkt Nummer 5. Aber kurz hier, es gibt einen vorübergehenden leichten Schlag, eine heilende Wunde. Ja, du wirst deine Ferse zermalmen. So, Satan hört zu, es wird eine Konfrontation geben zwischen deinem Samen und dem Samen der Frau. Und du wirst schaffen, ihn zu verletzen, ihn zu verwunden. Aber er wird letztendlich dich zermalmen, dich hier eliminieren. Ich glaube wirklich, dass diese Zermalmung von Fersen die Andeutung von Kreuzigung ist. Ja, weil das ist nur vorübergehend. Es war schmerzhaft. Habe ich ja jetzt die letzten paar Wochen mit meinem linken Fuß. Es tut weh. Ja, wenn das zermalmt ist, zerquetscht ist und entzündet ist, dann kannst du kaum auftreten. Es tut wirklich höllisch weh. Ja. Du hast so ein Fersenbein, dieser Calcaneus. Ja. Und wenn da gebrochen ist, oh, kannst nie auftreten. Das ist einfach höllisch ist es. Und so ist die Kreuzigung. Es war eine schmerzhafte Erfahrung für unseren Herrn Jesus. Ja, man sagt, die quälendste Bestrafung, die überhaupt es gibt, die man so ertragen kann vom Schmerz. Aber es ist nur vorübergehend. Ja. Aber er ist doch tot. Ja. Warte ab. Warte 3 Tage. Was passiert? Auferstehung. Er ist auferstanden. Von dem blutigen Kreuz ist er auferstanden. Und diese Zermalmen des Kopfes des Feindes hat endlich stattgefunden. Deswegen Punkt Nummer 5. Es wird Eroberung geben. Ja? Er wird dir den Kopf zermalmen. Der Kopf ist ja die Schaltzentrale eines Wesens, stimmt's? Ja? Wenn du keinen Kopf hast, gibt es dich nicht. Ja? Aber manchmal sind wir auch so kopflos, ne? durch die Gegend. Aber hier sag ich, hey, wenn du schaffst, in den Kopf so zu hauen, dass er K.O. ist, dann hast du gewonnen. Du nimmst ihm seine Herrschaft, du nimmst ihm seine Autorität, seine Macht. So, deswegen, ich sage, alle Gegenmaßnahmen des Feindes schlugen fehl. Halleluja. Ja? Er hat nicht geschafft, die Erde zu verunreinigen. Er hat nicht geschafft, das, was er tun wollte, dass Gott eine Familie mit 8 Personen beschützt hat. Und die Geschichte ging es weiter. Satan versucht, das zu zerstören. Das zu zerstören, eine Familie, ein König David zu zerstören, auch durch seine Sünde fast eine ganze Familie zu zerstören, hat er nicht geschafft, dass eines Tages der Sohn Gottes geboren ist. Er stiftet an, er beeinflusst, er ist mit seiner Lüge, die jüdische Führer, Römer, alles gegen Jesus, dass Jesus gekreuzigt wurde und dass Jesus dann am Kreuz gestorben ist. Da hat der Teufel geschafft. Mein Kopf ist nicht zermalmt worden. Und es gab Party in der Hölle. Oder? Heiliges Rosenkranz, jetzt gibt's Feier. Aber die Bibel sagt, Apostel Paulus sagt, hätten die Fürsten dieser Welt gewusst, hätten sie den Fürst des Lebens nicht gekreuzigt. Aber das ist ja das Schöne. Er weiß nicht alles. Gott in seiner Weisheit hat den Tod durch Tod besiegt. Und nach 3 Tagen es rumble in the jungle, es rumble, es bebt. Plötzlich alle dachten, was ist los? Der Sohn Gottes windet sich selber um, sitzt auf seinem Liege, wo er gelegen hat. Der Stein ist dann weggerollt und als Sieger ist er raus. Er kommt noch, gib uns nochmal unser Jesus einen Jubel. Halleluja! Er lebt! Er lebt! Ja? The party is over. Da ist plötzlich, ja, Genick gebrochen, Kopf zermalmt, der Teufel hat verloren. Und Jesus sagt, hat den Schlüssel des Todes mit sich. Jetzt ist er der Regent, jetzt ist der Sieger. Ja? Der Teufel ist so enttäuscht, so, um das wirklich zu untertreiben, ne? Er hat es überhaupt nicht geschafft. Johannes 12, 31, 32. Jetzt ist das Gericht dieser Welt jetzt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Sprich von der Kreuzigung. So einfach aus dieser 1. Mose 3, 15, Proto-Evangelium. Studieren, lesen wir, dass dieser dunkelste Tag der Menschheitsgeschichte, der hellste Hoffnung der Menschheitsgeschichte Platz geworden ist. Das, wo wir hoffnungslos ist, plötzlich ist Hoffnung da. Jesus, das Lamm Gottes, hat gesiegt. Ich hoffe, dass du Hoffnung schöpfst, was Jesus für dich getan hat. Das Problem ist, wir lesen das, wir sehen das, und dann denken wir, oh ja, hey, Gott liebt dich. Das weiß ich. Nächste. Hast du es verstanden? Kannst nicht dich kalt liegen lassen. Von dem das, was du gerade gesehen hast und gelesen hast, was das ein genialer Plan Gottes ist, von Anfang an, vor Grundlegung der Welt sogar, und dann durch Menschen, durch Personen, durch Familie, durch Nation, wie Gott uns gerettet hat. Das können wir nicht sagen, ja, ich habe schon gehört, und gehen. Sondern diese Rettungsmission Gottes uns so bewegt, dass wir nicht anders tun können, als auf unseren Knie zu gehen und danke. Danke, dass du mich so liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Dass du den Preis so bezahlt hast für meine Schuld und Sünde. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er sein einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und du hast ewiges Leben, wenn du Jesus angenommen hast. Und in den nächsten Wochen wollen wir weitersehen, wie dieser Plan Gottes durch das Alte Testament hindurch, wie ein roter Faden, dass er dich gerettet hat. Was sagt der Heilige Geist zu dir durch diese Botschaft? Herr, wir beten, dass du unsere Augen öffnest. Danke, dass du uns so liebst, Herr, dass deine geniale Idee, wie du all diese Ereignisse, die wir im Alten Testament oft gelesen und gehört, manchmal den Zusammenhang nicht verstehen, aber wir sehen den roten Faden der Erlösung für uns. Diese Verheißung, dass der Same von Eva, den Kopf der Schlange zermalmen wird. Und wie Satans Versuch, die Kinder von Adam und Eva zu zerstören. Die Menschheit zu zerstören. Du hast aber dann Seth als deinen Trumpf berufen. Und durch Seth Noah und seine Familie und dann durch Sem, dieses semitische Nachkommen, hast du Abraham gewählt. Und durch Abraham Isaak und von Isaak Jakob und Jakob dann Juda. Von Juda über Boas und Ruth zu König David und von König David dann der König aller Könige, Herr Jesus Christus, unser Erlöser und Herr. Dein Sohn hast du in die Welt gesandt, um uns zu suchen, um uns zu retten, dass er den vollen Preis bezahlt hat. Weil wir so verloren waren, dass wir in Feindschaft gelebt haben gegen dich. Und du warst in Christus, wie dein Wort sagt, und hast die Welt mit dir selbst versöhnt. Du nennst uns deine Kinder. Du hast uns gerettet, du hast uns erlöst. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Wie Johannes das gesehen hat. Jesus, du bist das Lamm, das die Sünde dieser Welt wegträgt. Alle Schuld auf dich geladen. Und wir beten das Lamm auf dem Thron an. Jesus, du bist das Lamm. Und ich bete, Herr, eine neue Liebe für dich. Dass wir dich anbeten, dass wir dich lieben, dass wir dir nachfolgen. Somit wir wirklich dir Gelegenheit geben, gibt es Menschen hier, die Jesus Christus vielleicht nicht kennen. Und du sagst, genau, jetzt habe ich verstanden. Ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte gerne für dich beten, wenn da jemand gibt. Oder auch nach dem Gottesdienst, dann stehe ich gerne zum Gespräch bereit. Halleluja. Amen.